Herr Orini, Sie verfolgen seit Jahren die Geschicke der Nationalmannschaft. Mit welchem Gefühl gucken Sie auf die Europameisterschaft im Sommer?
Das ist immer schwer zu sagen. Man weiß nicht, wie die Mannschaft so in Tritt kommt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, gute Chancen, das Halbfinale zu erreichen, ordentliche Chancen, das Finale zu erreichen. Und den Titel können sie auch holen. Aber einfach wird es nicht. Das ist natürlich eine Binsenweisheit. Aber glaube schon, dass wenn alles optimal läuft, wenn sie nicht viele Verletzte haben, dass sie eine Chance dazu haben.
Was glauben Sie, wie gelingt das als Sportler, wenn man den größten möglichen Titel, die Weltmeisterschaft, gewonnen hat, sich dann wieder zu motivieren für den kleineren, vermeintlich kleineren Titel, nämlich die Europameisterschaft?
Das ist überhaupt das Schwerste, wenn man was erreicht hat im Sport, nicht das nur einmal zu erreichen, sondern zu wiederholen. Natürlich ist es auch so, dass einige dazukommen, die diesen Titel noch nicht gewonnen haben. Aber dass das für Sportler wie oder für Spieler wie beim FC Bayern, die versuchen jedes Jahr Meister zu werden, jedes Jahr die Champions League zu erreichen, das ist natürlich in denen auch schon drin. Also wir reden ja wirklich von den Besten der Welt und das ist ja gerade deren Stärke, das nicht nur einmal zu werden, sondern sich auf diesem Niveau zu halten. Und wenn dieses Turnier losgeht, wird der Hunger auf diesen Titel da sein. Aber Sie haben vollkommen recht, vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft war dieser unbedingte Wille, es zu erreichen, noch größer, weil es eben auch für einen Teil der Spieler, die Generation 2006, die letzte Chance war, einen großen Titel zu erreichen.
Sie berichten selber seit über einem Jahrzehnt über die Fußballnationalmannschaft. In Deutschland ist die Berichterstattung über die Fußballnationalmannschaft eigentlich das Nonplusultra. Was Höheres gibt es nicht. Auch weil die Mannschaft so viel Aufmerksamkeit hat in der Bevölkerung. Das zeigt auch das Foul von Kevin Prince Boateng an Michael Ballack im Jahr 2010. Wie haben Sie diese Szene erlebt und die Berichterstattung danach?
Also die Szene war, würde ich sagen, war eine klare rote Karte. Es war ein gefährliches Foul und da konnte auch eine Verletzung passieren. Aber es ist ein Foul, das in dieser Form immer wieder vorkommt. Also jetzt nicht ein Foul, das so außergewöhnlich war, dass man dachte, das war ja so schlimm, wie wir es noch nicht gesehen haben. Also solche Foulspiele passieren immer wieder. Aber die Verletzungen, die Folgen, das war außergewöhnlich. Und es war eine irrationale Berichterstattung, würde ich sagen, eine Hysterie. Und man merkt dann eben auch die Angst und die Sorge der Fans war, vor dem Turnier hat man geglaubt, ohne Michael Ballack bräuchte man dort gar nicht antreten. Ja, auch die Wut darüber, dass einem ein schöner Fußballsommer genommen wird, dass die Chance auf einen Titel oder auf Erfolg einem damit genommen wird, das hat viele Leute unheimlich wütend gemacht und Medien haben diese Wut auch sehr stark bedient. Und da wurde ein Spieler zu einem Feindbild aufgebaut, wie ich das in diesem, mache ja 10 Jahre, über 10 Jahre Nationalmannschaft, den Beruf mache ich schon noch ein bisschen länger, selten erlebt habe.
Sie haben selber ein Buch geschrieben über die Brüder Boateng. Von diesen Brüdern haben 2, nämlich Kevin Prince und Jerome Boateng, es geschafft, in den Profifußball aufzusteigen. Der letzte Bruder, der eigentlich das größte Talent besitzt, sagen zumindest viele oder besaß, hat es nicht geschafft. Womit hängt das zusammen? Wie kann sowas passieren?
Es hing vor allen Dingen damit zusammen, dass in der Zeit Jugendfußball bei den Vereinen, aber auch bei Hertha BSC, keine große Rolle gespielt hat. Da hat man sich auch nicht so richtig drum gekümmert, dass die Jungs sich gut entwickeln. Und die Leute hatten auch Schwierigkeiten, die Vereine hatten auch Schwierigkeiten, mit Jungs aus schwierigen Verhältnissen umzugehen. Da hatten die Trainer und die Vereine oft nicht die Kompetenz dafür. Und waren einfach damit überfordert mit einem schwierigen Jungen, der extrem gut Fußball spielt. Und so ist aus dieser Karriere eigentlich nichts geworden. Und George selbst hat immer gesagt, er hat auch nie das Gefühl gehabt, dass für ihn überhaupt eine Profikarriere im Bereich des Möglichen liegt. Es lag auch daran, dass junge Spieler damals auch in den Vereinen kaum eine Chance bekommen haben. Es hat sich erst 2006 mit der Weltmeisterschaft geändert. Und seitdem hat sich eben auch die Nachwuchsarbeit geändert, also die Qualifikation der Nachwuchstrainer und Nachwuchsleistungszentren, die haben sich mit den Jahren immer gesteigert und man ist mittlerweile auch besser in der Lage, mit jungen Spielern aus schwierigen Verhältnissen besser umzugehen und ihnen einen Weg aufzuzeigen und die erkennen auch, dass sie Profi werden können, wenn sie früh in diese Nachwuchsleistungszentren kommen. Das ist auch nochmal ein anderer Anreiz, ein anderer Ansporn, ein realistischeres Ziel, als das noch vor 15 Jahren der Fall war.
Sie sagen selber, dass Sie gerne über Menschen berichten. Ist es nicht gerade der Mensch, der bei dem profitorientierten Profifußball heute oft hinten runterfällt?
Ja, also das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich sind es die Menschen, die dort spielen, die ganz viel auf sich genommen haben, um das zu erreichen, die mit dem Fußball angefangen haben, weil beim Fußball bleiben, weil sie den Sport lieben, weil sie nicht so gut können wie Fußball spielen. Und es ist natürlich so, dass dieses System dann gewisse Anforderungen an sie stellt. Und je höher man kommt, desto schwieriger ist es auch für diese jungen Leute, mit diesen ganzen medialen Anforderungen umzugehen. Und es ist auch objektiv gesehen wahnsinnig schwierig, wenn man nur überall zu hören bekommt, wie toll man ist. Damit kommen auch Leute, die älter sind, die vielleicht auch gut ausgebildet sind, schon schwierig zurecht. Und es ist manchmal echt eine Überraschung, dass es noch Leute gibt, die mit beiden Beinen aus dem Fußballsport auf der Erde sind. Viele kommen damit auch ganz gut zurecht, aber es führt auch oft dazu, dass sie sich zurückziehen, sich rar machen wollen, ja auch aus einer gewissen Sorge heraus und auch zum Teil, wie ich finde, aus einer berechtigten Sorge eben auch verheizt zu werden durch falsche Äußerungen, die man in der Öffentlichkeit machen kann, die ja auch zum Teil in einer massiven Art überspitzt dargestellt werden. Das macht es auch oft nicht einfach.
Daran anknüpfend, der DFB, Profifußball im Allgemeinen, wirkt vor allem Medien gegenüber häufig wie inszeniertes Theater. Wann hat Sie das letzte Mal eine Aussage eines Profifußballers, den Sie selber interviewt haben, wirklich mal überrascht?
Ich weiß nicht, ob das Überraschende sozusagen eine Notwendigkeit ist. Gut finde ich es, wenn man das Gefühl hat, dass die Leute Dinge sagen, die sie wirklich meinen, wo man das Gefühl hat, ja, das ist authentisch, das ist deren Leben, das ist deren Ansicht. Das ist dann schön, wenn das gelingt. Bei einigen funktioniert das eigentlich relativ regelmäßig. Bei anderen, die wollen das nicht zeigen, die wollen nicht viel von sich preisgeben. Da ist es dann eher unbefriedigend. Aber sozusagen überraschende Aussagen, darauf lege ich es ehrlich gesagt gar nicht so an, sondern ich finde es wichtig, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass man die Leute erfassen kann, was ihnen wichtig ist, was sie dafür geben, warum sie das tun. Wenn man diesen Dingen näher kommt, dann finde ich, dann ist eine Menge erreicht.
Sie haben für die FAZ über Jugendarbeit und Jugendabteilung im Ausland berichtet. Als erstes kam eine Folge raus über Jugendarbeit in Belgien. Sie haben aber auch andere Länder besucht. Was hat Sie da speziell fasziniert an dieser Frage, wie Jugendarbeit im Ausland aussieht? Und welche Jugendarbeit hat Sie insbesondere fasziniert?
Jedes Land hat und jeder Verein hat unterschiedliche Ansätze, andere Bedingungen. Und daran erkennt man eben auch in vielen Momenten, wie manche Dinge in diesen Ländern generell laufen. Also in Belgien erst sehr Anderlecht, das war der Verein, bei dem ich vor allem war, ist der Verein, der unheimlich viele Talente nach oben bringt. Und Belgien ist eine der führenden Fußballnationen, auch wenn man das vielleicht nicht so direkt wahrnimmt. Zum Teil kommen die größten Talente aus den schwierigsten Stadtteilen. Zum Teil ist das eben dann auch, dass sie eben auch aus Molenbeek kommen. Molenbeek ist der Stadtteil neben Anderlecht. Und da wachsen die besten Talente eben auch mit den Leuten auf, ja, die wir sonst als Terroristen kennen. Also wenn man das überspitzt formulieren will, dann kann man sagen, dass Anderlecht und Brüssel, Molenbeek, dass die nicht nur die meisten Terroristen produziert haben, sondern auch die besten Fußballer in Europa, die besten Jugendfußballer, die eben, wie gesagt, eben zum Teil in den gleichen Straßen, im gleichen Viertel groß geworden sind. Und dann zu schauen, wie es ein Verein schafft, eben solche Talente zu entwickeln, zu fördern, bei der Stange zu halten, aber auch zu gucken, die es auch dann eben zugeben. Bei manchen Dingen sind wir überfordert, manche Dinge können wir nicht lösen.
Gibt es da eine besondere Methode, die der ESC Anderlecht da benutzt hat, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also die haben zum Beispiel mittlerweile 3 Sozialarbeiter, nur für die Spieler, die sie um sie kümmern. Die nehmen zum Teil die Kinder aus den Familien raus von Montag bis Freitag, weil sie sagen, also wir können ihnen zwar 5-mal tolles Training anbieten und schulische Unterstützung geben, aber wenn die Verhältnisse zu Hause so schlimm sind, wie sie sind, dann ist das belastend. Und dann ist es manchmal für die Kinder besser, wenn die von Montag bis Freitag bei uns im Gastfamilien untergebracht werden, die extra dafür gesucht worden sind, um Kinder aus schwierigen Verhältnissen aufzunehmen.